Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Warum liebt der Schriftsteller Tian Cilla sein Rennrad so sehr? Das ist ein Thema bei uns hier in dieser Stunde.
Dieses Rennrad bedeutet mir schon sehr viel. Rennradfahren ist sehr wichtig zum Schreiben für mich. Inzwischen würde ich sogar so weit gehen zu sagen, Rennradfahren ist Schreiben.
Oha, wie Tian Cilla das meint, das hören Sie in einer Viertelstunde hier in der Lesart. Die Gefühle, die spielen bei unserer neuen Buchempfehlungsliste für den August die Hauptrolle, große und kleine Gefühle. Unsere Literaturredaktion hier im Deutschlandfunk Kultur sucht jeden Monat 5 Bücher aus als besondere Empfehlung. Und hier im Studio sind jetzt 2 Literaturredakteurinnen, nämlich Stefanie von Oppen und Miriam C. Seid willkommen. Hallo.
Hallo.
Gefühle ist natürlich ein interessantes Thema, ein großes Thema, wobei es ja so ist, geht es nicht in Büchern immer irgendwie um Gefühle? Wie kann man da einzelne rausnehmen?
Ja, du hast recht, Frank. Wahrscheinlich ist es schwer, einen Roman zu finden, wo es nicht irgendwie auch um Gefühle geht. Aber es war so, als wir uns im Redaktionsteam so unsere Highlights zugerufen haben für diesen Monat, so die verschiedenen Titel gesammelt. Da ist uns so aufgefallen, dass die Gefühle in diesen Büchern ganz unterschiedlich daherkommen können. Also es sind immer so grundlegende Gefühle, Angst, Lust, Eifersucht, Misstrauen, aber sie scheinen so manchmal leiser und manchmal lauter zu sein, also als wären sie so manchmal größer und kleiner. Und tatsächlich, wenn man dann ein bisschen sich das historisch anschaut, ist es wirklich interessant, welches Gefühl in welcher Epoche zu einem großen Gefühl in der Literatur wurde. Also bei großen Gefühlen ist natürlich auch sofort eingefallen Madame Bovary von Gustave Flaubert, dieser große Ehebruchroman, Gesellschaftsroman aus dem Frankreich Mitte des 19. Jahrhunderts. Dieser Roman hat eben das Gefühl der Ennui so groß gemacht, also diese Langeweile, so ein bisschen so ein Überdruss, ach, nichts interessiert mich mehr, das ist ja auch das Gefühl von Emma Bovary. Und so hat eben jede Epoche ganz oft ihre Emotion. Ich würde sagen, heutzutage ist das zum Beispiel die Scham, die ganz oft beschrieben wird in Romanen. Scham vor der Herkunft, vor dem Körper. Das ist so ein zentrales Gefühl unserer Zeit. Und so dachten wir, ja, das ist doch interessant, sich mal anzuschauen, welche Gefühle heute von AutorInnen und AutorInnen verschiedener Nationalitäten als groß oder klein beschrieben werden.
Es gibt einen Titel auf der Liste, da steht ein Gefühl oder ein Gefühlskomplex ganz dick mit im Titel. Allerdings nicht die Scham, sondern die Liebe. Die Liebe in Zeiten Mao Zedongs von Liao Yiwu. Was für eine Erzählung vom großen Gefühl Liebe ist das denn, Stefanie?
Ja, allerdings, die Liebe in Zeiten des Mao Zedongs, das ist ein Buch, das sich sehr intensiv und auf sehr interessante Weise der Liebe nähert. Sie artikuliert sich eigentlich vor allem im Sex, aber dazu komme ich vielleicht gleich. Zunächst muss ich sagen, dass Liao Yiwu dieses Buch schon von Anfang der 90er Jahre im Gefängnis geschrieben hat und jede einzelne Seite da rausschmuggeln konnte, und erst sehr viel später hat er diesen Roman zusammengefügt, der nun endlich in deutscher Übersetzung vorliegt. Ja, und es geht um die Zeit der Kulturrevolution, also vor allem die Jugend, als vor allem die Jugend Mao zu Füßen lag. Und da stellt er eben einen jungen Mann in den Mittelpunkt, der erst zu einer Massenveranstaltung nach Peking unterwegs ist. Also Massenveranstaltung bedeutet ja auch immer Hysterie, also um da nochmal ein Gefühl einzubringen. Und dann ist er schon auf der Reise, trifft er ein junges Mädchen und zieht sie zu sich in, also die beiden begeben sich ins Gepäcknetz und feiern dort eben Sexorgien aller Öffentlichkeit. Und Sex ist ein ganz zentrales Motiv in diesem Buch. Also Liao Yiwu findet dafür unglaubliche Bilder. Ich habe selten so viele orgiastische Sexszenen in einem Buch versammelt gefunden. Einmal träumt dieser junge Mann sogar davon, dass er von Mao vergewaltigt wird, und beobachtet, wie der danach zufrieden seinen großen Hoden massiert. Sex wird also zum Sinnbild für das Ausüben von Macht, und irgendwie spielt eben die manipulierte Liebe auch immer wieder eine Rolle in diesem Buch. Und insgesamt ist es einfach ein sprachliches Gewitter, und es gibt abgrundtiefe Einblicke in die manipulierbare menschliche Seele. Und immer wieder taucht eben auch dieses Motiv der Liebe aus, aber die Liebe, die eben in diesen Zeiten sogar auch geprägt ist von Verrat und Abgrund. Mhm. Das ist vielleicht so, um das mal kurz zusammenzufassen.
Zu dem Roman Die Liebe in Zeiten Mao Zedongs von Liao Yiwu. Und was du angesprochen hast, also Macht und Manipulation von Gefühlen, wie ich es verstanden habe, geht es darum auch in einem zweiten Buch auf unserer Empfehlungsliste, ganz anderer Kontext, bei einem Roman von Susan Choi, Vertrauensübung.
Ja, genau. Der Roman spielt an einem ganz anderen Ende der Welt, nämlich im Süden der Vereinigten Staaten. Und es ist im weiteren Sinne einer von diesen College-Romanen. Und in diesem Falle ist das Setting eine sehr renommierte Schauspielschule, an der die Elite der Schauspielkunst ausgebildet wird. Und die jungen Erstsemester geraten unter die Fittiche eines sehr charismatischen Schauspieldozenten. Und wie er seine Macht ausübt über diese teilweise erst sehr jungen Leute, die sind so 16 oder so, die gerade ihre ersten Schritte ins Erwachsenenleben tun, das beschreibt Susan Scholl in einer Weise, die man manchmal fast nicht erträgt. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da müssen die Schüler in eine Art dunkles Verlies gehen und sollen sich dort wie blinde Neugeborene herumkrabbeln und sich betasten und berühren. Und wem das unangenehm ist, der wird als Spießer abgetan. Also seelischer und emotionaler Missbrauch sind eben hier das zentrale Motiv in diesem Buch. Es geht auch um sexuelle Übergriffigkeit und die Liebe spielt natürlich auch in diesem Buch eine Rolle, und zwar zwischen einer jungen Frau, die aus einer eher prekären Situation kommt, und einem Mann, der aus einem begüterten Elternhaus kommt. Genau, und dann gibt es eben nochmal so einen Twist, dass dieser erste Teil des Buches eigentlich ein Roman ist, den 30 Jahre später eine von den jungen Frauen geschrieben hat. Und da zeigt sich auch nochmal, dass vieles von damals, wie diese Gefühle und diese Erlebnisse von damals sich auf das Heute ausgewirkt haben. Und dann eben auch ganz viele Leerstellen in diesem Roman drin sind. Also dass es teilweise noch viel massiver gewesen sein muss, diese Manipulation von Gefühlen durch diesen Schauspiellehrer, mhm, als überhaupt zunächst beschrieben.
Das waren ja zwei recht wuchtige Beispiele, also dramatische Gefühle, große Gefühle. Es soll auch um, wenn man das überhaupt sagen kann, kleinere Gefühle gehen bei den Büchern auf unserer Liste. Wo denn?
Ja, ich habe fast gedacht, ob das auch so eine Typfrage ist, ob man sich jetzt eher für die großen oder die kleinen Gefühle entschieden hat oder vielleicht so eine Stimmungslage, in der man gerade ist. Ich habe einen Roman für die kleinen Gefühle, würde ich jetzt sagen, mitgebracht, und zwar von Ulrich Wölk, Die Midsommertage. Der Roman erzählt eine Woche im Leben von einem Berliner Ehepaar, die sind so Mitte 50, sie sind fast unspektakulär, würde ich sagen. Beide sind die beruflich sehr erfolgreich, er ist Architekt und sie, Ruth Lember heißt das, die Hauptfigur, die ist Philosophieprofessorin, auch gerade in den Deutschen Ethikrat berufen worden, also eine gewisse Prominenz, und in deren Alltag beginnt es jetzt in dieser Woche langsam zu bröckeln. Es sind so kleine Sachen, kleine Irritationsmomente. Es gibt zum Beispiel so einen Mann, der sie in ihrem Seminar und ihrer U-Bahn so anstarrt, der sie zuerst irritiert. Aber Ruth Lember ist natürlich Philosophieprofessorin, die arbeitet mit handfesten Definitionen, wasserdichte Beweisführungen, das verlangt sie auch von ihren Studierenden. Da gibt sie jetzt erstmal nicht viel drauf, auf so ein kleines Misstrauen, so eine leise Irritation. Aber diese kleinen Momente, die wachsen eben im Laufe dieser Woche wirklich zu einer großen Krise an, und es steht am Ende wirklich alles auf dem Spiel, was Ruth so im Leben erreicht hat. Mir hat an dem Buch gefallen, einmal, dass es, glaube ich, so ein ganz typisches Frauenleben von einer westdeutschen Akademikerin entwirft, die heute so Mitte 50 ist. Da geht es um sexuelle Selbstbestimmung, es geht aber auch um Umweltschutz zum Beispiel. Und um das alles zu beschreiben, braucht Wölk eben überhaupt keine großen Gefühlsausbrüche, mhm, sondern es sind immer so leise Momente. Es gibt zum Beispiel eine Stelle zwischen diesem Ehepaar, da schaut diese Ruth Lember, schaut ihren Mann an, und sie weiß ganz genau, der ist jetzt fuchsteufelswild, der hat sich über irgendwas aufgeregt und rast, zeigt das aber gar nicht nach außen. Und da heißt es dann aber, Ruth weiß, dass er innerlich kocht. Wie eine Antenne empfängt sie die von seinem Körper ausgehende empörte Energie. Also das ist auch so eine Art, glaube ich, wie man die großen Gefühle beschreiben kann, aber mit einer ganz kleinen, in einer ganz kleinen Geste.
Das war das Buch von Ulrich Wölk, Midsommertage, ein Buch auf unserer Empfehlungsliste. Da steht auch ein Buch drauf, speziell für Jüngere ab 14 Jahren, jetzt bei unseren August-Empfehlungen, der Jugendroman Weil von Martin Muser. Um welche Gefühle geht's da?
Ja, das sind Angst und Schrecken. Das ist, glaube ich, ein Buch für alle, die sich gern gruseln. Eine Empfehlung von unserer Kollegin Kim Kindermann, die eben unter anderem bei uns fürs Kinder- und Jugendbuch zuständig ist. Und die hat so begeistert davon gesprochen. Ich habe das noch richtig im Ohr. Es ist eine Geschichte von 5 jungen Menschen, die sich aufs Abitur vorbereiten, eigentlich eine Woche lernen wollen in so einem Ferienhaus. Und dann geraten sie also in die Gewalt von 3 sadistischen, brutalen Brüdern. Also das klingt tatsächlich schon unheimlich. Aber Kim hat eben gesagt, es ist nicht nur ein Psychothriller, also es geht nicht nur um die Darstellung von dieser Angst, von dieser unheimlichen Setting, sondern es gibt auch philosophische Diskussionen in dem Buch. Also es gibt auch Gespräche darüber, über Gewalt, über die Lust an Gewalt. Und ich glaube, vielleicht ist das was, was man sagen könnte über die Gefühle in den Romanen heutzutage, dass die ganz oft mit so einer intellektuellen Analyse, ne, mit so analytischen Gesprächen über die Gefühle einhergehen. Und in diesem Buch, also auch das, was zumindest hat das Kim mir so erzählt, also ein sehr vielschichtiges Gefühlsbuch.
Das ist das Buch von Martin Musaweil, heißt das, bei Carlsen erschienen. Das waren jetzt 4 Erzählungen von Gefühlen, 4 Romane. Wir haben auch eine Empfehlung auf unserer Liste, ein Sachbuch von einer US-amerikanischen Psychologin, Lisa Feldman Barrett. Das heißt, wie Gefühle entstehen, eine neue Sicht auf unsere Emotionen. Also praktischerweise für unsere Liste die Gefühle nochmal direkt im Titel. Aber inwiefern soll denn das jetzt eine neue Sicht auf unsere Gefühle sein?
Ja, also Lisa Feldman Barrett, die wirklich zutiefst da eingestiegen ist in dieses Thema, sagt, dass es ein Mythos sei, dass das Gehirn auch auf Reize reagiere. Vielmehr konstruiert das Gehirn unsere emotionale Erfahrung. Also das ist sozusagen ein grundlegender Satz, der dieses Buch irgendwie vielleicht so ein bisschen zusammenfasst. Und sie sagt, unsere Gefühle sind also nicht, wie wir oft annehmen, in unserem Gehirn verdrahtet, sondern es gibt so eine Art Energiebudget, das das Gehirn im Auge hat. Und wenn wir im Plus sind, haben wir positive Gefühle. Und wenn wir im Minus sind, wenn wir ins Minus rutschen, dann fühlen wir uns irgendwie schlecht. Und diese Gefühle würden dann eben vom Gehirn gedeutet. Also zum Beispiel, wenn ein Herz sehr heftig anfängt zu schlagen, dann kann das entweder ein Ausdruck von Angst sein, also sagt das Gehirn, das ist Angst, oder es kann eben einer von Freude und Glück sein. Also so habe ich sie erstmal verstanden. Ich glaube, man muss in die Lektüre dieses Buches ein bisschen tiefer einsteigen, um das doch noch etwas differenzierter herauszufinden. Auf jeden Fall klingt es schon mal sehr verlockend, also hätte ich gar nicht so erwartet.
Das Buch von Lisa Feldman Barrett, Wie Gefühle entstehen, eine neue Sicht auf unsere Emotionen. Bei Rowohlt ist das erschienen. 5 Empfehlungen, 5 Bücher, die wir empfehlen, hier von Deutschlandfunk Kultur jetzt im August. 5 Bücher, die sich mit Gefühlen auseinandersetzen. Stefanie von Otten und Miriam C. haben uns da genauer eingeführt. Herzlichen Dank dafür. Und die Liste, die finden Sie online auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de bei den Rezensionen. In dieser Woche folgen wir hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur der Liebe vieler Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu ihrem Fahrrad und den literarischen Konsequenzen dieser Liebe. Wir waren schon mit Stefanie de Velasco bei ihrem Wohnlastenrad, mit Hans Tischler bei seinem E-Bike und jetzt geht's weiter zu einem Rennrad-begeisterten Autor.
Hallo, ich bin Tian Zilla, ich bin Schriftsteller. Mein aktuelles Buch heißt Radio Sarajevo und ist bei dem Verlag Hansa Berlin erschienen. Ich fahre leidenschaftlich gerne Rennrad und mein aktuelles Rennrad besitze ich jetzt seit etwa 11 oder 12 Jahren. Es ist recht unauffällig, einfach ein schwarzer Rahmen mit schwarzen Laufrädern, ohne besondere Farbakzente oder Schriftzüge. Das einzig Besondere an meinem Rennrad ist, dass dieser Rahmen aus Aluminium ist. Aluminium gilt als überholt, als zu schwer, als nicht steif genug. Moderne Rennräder sind aus Carbon. Aber ich finde mein Rennrad so bequem und so gut zu fahren und auch so schnell, dass ich irgendwie jetzt seit einem Jahrzehnt keinen Anlass sehe, mir ein neues zu kaufen, zumal Rennräder auch zum Teil wirklich sehr, sehr teuer sind. Ich muss gestehen, dass ich ein ziemlich sentimentales Verhältnis zu meinem Rennrad habe. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es für mich nur ein Sportgerät ist, aber es ist mehr als das. Ich habe gerade mit diesem Rennrad einige so tolle Ausfahrten erlebt, einige Gefahrensituationen überstanden und 2 schlimme Stürze. Auf dem Rahmen gibt es Flecken, die durch meinen Schweiß entstanden sind, wo das Salz, das in meinem Schweiß war, den schwarzen Lack angegriffen hat. Also so eng muss man mit einer Maschine erstmal verwachsen. Also dieses Rennrad bedeutet mir schon sehr viel. Rennradfahren ist sehr wichtig zum Schreiben für mich. Inzwischen würde ich sogar so weit gehen zu sagen, Rennradfahren ist Schreiben. Ich empfinde den Sport als äußerst meditativ. Das ist auch in seiner Monotonie begründet, denn im Grunde tritt man nur in Pedal und fährt geradeaus. In der Regel ist es so, dass ich nach einer Ausfahrt nach Hause zurückkehre, mich an den Schreibtisch setze und sofort niederschreibe, was ich während der Ausfahrt so gedacht habe. Und meistens sind diese Kapitel erstaunlich fertig, viel fertiger als die Kapitel, über die ich nachdenke während einer Zugfahrt. Ja, also für mich ist Rennradfahren wirklich
enorm wichtig und Teil meiner Schreibroutine.
Tian Zilla und seine Begeisterung für das Rennrad. Morgen werden wir mit dem Schriftsteller Arno Geiger durchs nächtliche Wien radeln.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn Sie schon immer wissen wollten, was Zivilisation eigentlich bedeutet, dann haben wir eventuell jetzt das passende Buch für Sie. Es heißt Was ist Zivilisation? Die Zukunft des Westens und der alte Orient. Geschrieben hat es der Londoner Archäologe David Wengrow. Bekannt geworden ist er auch schon durch ein Buch, das er zusammen mit dem Kulturanthropologen David Graeber geschrieben hat. Das Buch Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit. David Wengrows neues Buch hat Eike Gebhardt für uns gelesen. Und der ist jetzt hier im Studio. Hallo, seien Sie willkommen, Herr Gebhardt.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Das ist ja eine sehr große Frage. Was ist Zivilisation? Kann man auf den verschiedensten Wegen ansteuern, diese Frage? Welchen Weg hat denn David Wengrow genommen?
Na, das ist sehr schwierig zu sagen, denn das ist ein Potpourri. Das ganze Buch, man muss dazu sagen, es ist 13 Jahre alt im Grunde. Das heißt, es war vorgeschrieben vor diesem monumentalen Werk, was er zusammen mit dem wunderbaren Kulturanarchisten, müsste man sagen, brillanten Kopf David Graeber, der nun leider gestorben ist, verfasst hat. Dieses monumentale Werk war sozusagen ein Aufmischen der scheinbar selbstverständlichen Annahmen der archäologischen Geschichte, ne, dass wir mit 10.000, 12.000 Jahren anfingen mit dem Ackerbau von Jägern und Sammlern zu Städtegründern und Zivilisation und all sowas. Und sie zeigten immer wieder, dass das Zehntausende von Jahren vorher schon alle möglichen Mischformen gab. Langer Rede, kurzer Sinn. Das sind Vorstudien, das sind verschiedene Beiträge zu den einzelnen, also es ist kein komponiertes Werk mit einer bestimmten Zielsetzung. Das ist ganz wichtig. Wir begreifen Zivilisationsgeschichte immer sozusagen teleologisch, als hätte es ein Entwicklungsziel, auf das es zusteuert. Meist fokussieren wir auf die technischen Entwicklungen und die kulturellen laufen dann so nebenbei. Bei Wengrow geht es oft genau umgekehrt und das ist das Spannende. Er zeigt nämlich die Verflechtung von kulturellem und sozialem und technischen Entwicklungen, wie sie einander bedingen. Und das ist etwas, was in der gesamten Archäologiegeschichte als Kulturgeschichte bisher fehlt.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Potpourri, haben Sie gesagt, das ist das so eine Sammlung von verschiedenen Aufsätzen, die verschiedene Einzelthemen dann ansteuern, dieses Buch?
Das muss man so sagen. Es sind, wie ich eben sagte, das sind eigentlich Vorstudien zu diesem Monumentalwerk gewesen. Und das, was er immer wieder rausstellt, ist natürlich eine Antwort so ein bisschen auf Samuel Huntington mit seinem Clash of Civilization. Huntington ging ja davon aus, dass die großen Kulturen praktisch keinen oder kaum Kontakt miteinander hatten, einander nicht beeinflussten, jedes so unabhängig sich vor sich hin entwickelte. Und Wengrow und Graeber zeigten genau das Gegenteil. Also wenn es überhaupt ein Prinzip kultureller Entwicklung gibt, ist es dieser dauernde Austausch auf verschiedenen Ebenen. Man kriegte ja nicht alles heimisch zum Beispiel. Man musste es importieren aus Asien zum Beispiel. Man hatte ja keine einheimischen Tiere wie Schafe und Ziege oder so. Die musste man auch importieren und so weiter und so weiter. Und was das für soziale Folgen hat, das ist sozusagen das Prinzip, nach dem Wengrow hier immer wieder forscht. Der hat so eine diebische Freude, scheinbare Selbstverständlichkeiten in der Annahme der Archäologiegeschichte immer wieder mal aufzumischen. Ich habe das eben zum Beispiel erwähnt, zum Beispiel dieser Import, den es gar nicht gab, von Ziegen und Schafen in Mesopotamien und in Indien. Die wurden von ganz anderen. Das hat dazu geführt, dass die Kulturen, die bereits sesshaft waren, also nicht als Höhepunkt der Entwicklung, jetzt plötzlich wieder zu Nomaden mit ihren Herden wurden. Mhm. Und solche Sachen hat die Archäologiegeschichte völlig vernachlässigt. Sowas hebt er als Trouvaillen immer wieder mit Freude empor. Man spürt richtig eine diebische Freude.
Jetzt verspricht der Untertitel ja auch, dass es in dem Buch auch um die Zukunft des Westens gehen soll. Also der Blick in die ganz andere historische Richtung. Was schreibt denn Wengrow über die Zukunft des Westens?
Also das ist noch eins, genau, man muss es leider so sagen, weil das eben so ein Potpourri ist, ist weder die Frage, was ist Zivilisation, von ihm beantwortet schlüssig, noch diese Untertitelfrage, also die Zukunft des Westens und der alte Orient. Es bleibt eigentlich im Grunde brach. Man kann dazu sagen natürlich, dass im Gegensatz zum Huntington er davon ausgeht, dass durch diese Art von Verschiedenheit der, und das ist vielleicht der einzige Einfluss, der sich da denkbar machen lässt, durch die Verschiedenheit der verschiedenen Einflüsse eine Art Kulturentwicklung von unten nach oben passiert und nicht, wie es immer bisher hieß, dann Städtegründung und so weiter, Königreiche, und da die schufen die Kultur, von der dann die Bevölkerung sich weiterentwickelte, sondern dass es von unten nach oben ging, dass die Infrastruktur selber den Überbau beeinflusste. Und das liegt an der Doppeldeutigkeit, weil viele materielle Güter, die eingeführt werden mussten, zum Beispiel gleichzeitig für die Vergötterung der Könige da waren und einen unglaublichen Raubbau an der Natur führten. Und dieser Konflikt führte dann letztendlich auch zum Untergang, zur Selbstzerstörung. Und solche Sachen, das arbeitet er vorzüglich immer wieder aus. Er spricht von einer Entwicklung für den Westen, die der Orient da so erlebt hat. Durch diese magnifizenten verschiedenartigen Importe gibt es eine, er nennt es Diversifizierung des Begehrens. Und da sieht man die moderne westliche Entwicklung drin.
In dem Buch von David Rengrow, Was ist Zivilisation? Die Zukunft des Westens und der alte Orient. Im Klett-Cotta Verlag ist das Buch erschienen mit 236 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Eike Gippert. Die jüngsten Parlamentswahlen in Spanien, die haben die Kulturszene dort mobilisiert wie selten zuvor. Viele hatten einen deutlichen Rechtsruck befürchtet mit einer Regierungsbeteiligung der rechtspopulistischen Vox-Partei. Das ist sowas wie die spanische AfD. Das ist jetzt nicht passiert, aber ob die bisherige Linkskoalition weiter regieren kann, das ist sehr unklar. Die Sozialisten der PSOE, die bräuchten dazu nicht nur die Stimmen der anderen Linken und einer ganzen Reihe von regionalen Parteien, sondern auch die Stimmen der separatistischen katalanischen Schutzpartei. Das Wahlergebnis ist also mindestens kompliziert, was Spaniens Literaturszene dazu sagt. Danach hat sich Julia Macher für uns erkundigt.
Mit welchem literarischen Genre sich Spaniens politische Lage am besten beschreiben lasse? Miki Otero sucht nicht lange nach einer Antwort. Für den Autoren des auch ins Deutsche übersetzten Gesellschaftsromans Simon ist klar, nur ein Esperpento wäre angemessen, ein absurd bizarrer Zerrspiegel, ein Genre, mit dem schon Valle Inclán im frühen 20. Jahrhundert die Wirklichkeit entlarvte. Miki Otero zählt die Kuriositäten der letzten Zeit auf.
La Lumbalgia. Der Oppositionschef konnte wegen Rückenschmerzen nicht an Fernsehdebatten teilnehmen. Das ist die gleiche Kategorie wie »Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen«. Und jetzt liegt der Schlüssel zur Regierungsbildung ausgerechnet in den Händen eines Mannes, der an einem so symbolträchtigen Ort wie Waterloo lebt. Das ist tragisch und komisch zugleich.
Der Mann in Waterloo, das ist der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont, der nach der Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens im Oktober 2017 im Kofferraum eines Autos versteckt Spanien verließ und seither in Belgien lebt. Ohne die Stimmen seiner Partei Junts kann weder der konservative Kandidat noch der Sozialist Pedro Sánchez Premier werden. Eine gute Woche sind seit den spanischen Parlamentswahlen vergangen und noch immer beschäftigt das Thema das Feuilleton. Das liegt nicht in erster Linie an der verzwickten parlamentarischen Arithmetik, sondern vor allem an der Erleichterung darüber, dass ein Szenario vom Tisch ist. Eine Rechtskoalition mit Regierungsbeteiligung der rechtsextremen Vox. Die Rechtspopulisten gehören zu den großen Wahlverlierern. Zum Glück, sagt Verlegerin und Übersetzerin Cecilia Dreimüller.
Das sind Leute, die haben auch wirklich zur Attacke geblasen gegen die Kultur. Also da wird einfach ganz vieles entweder mit Verachtung behandelt, jetzt sagen wir mal überhaupt Kulturarbeit oder Kulturleben, und dann ganz klassische für Linksintellektuelle wichtige Themen, die wurden ja sozusagen in den Mülleimer geworfen, nicht? Feminismus und LGBTQ. Das alles war also auf der Liste der abzuschaffenden Dinge in der spanischen Demokratie. Und ich glaube, das hat eine ganz große Panik ausgelöst.
In den Rathäusern, in denen die Rechtsextremen seit Mai auf kommunaler Ebene mitregieren, hat man dieses Programm bereits umgesetzt. Gleichstellungsbüros wurden aufgelöst. In einer Kommune hat man Virginia Woolfs Orlando vom Spielplan des Theaters genommen, in einer anderen eine Aufführung des Disney-Films Lightyear verboten, weil sich darin zwei Frauen küssen. Für die Madrider Schriftstellerin Marta Sanz zeigt sich darin, wie lebendig die rigide nationalkatholische Sexualmoral der 40-jährigen Franco-Diktatur in vielen Köpfen noch ist. Aus Angst vor einem Rechtsruck hat sie im Wahlkampf gemeinsam mit Dutzenden anderer Schriftsteller, Schauspieler, Sänger und Intellektuellen ein Manifest für eine vereinigte Linke unterschrieben. Für sie ist es kein Zufall, dass Vox vor allem auf dem Gebiet der Kultur seine Agenda durchzusetzen versucht.
Das hat mit der Dämonisierung von Kultur als Instrument der Befreiung zu tun, als Analyseinstrument der sozialen Wirklichkeit. Das ist sehr besorgniserregend, denn es zeigt das Kulturverständnis der Rechten. Kultur darf für sie nur Zierde, nur Unterhaltung sein. Aber die Rechte weiß natürlich, dass Kultur unser Bewusstsein und Selbstverständnis formt und zensiert eben deswegen Theaterstücke, Filme und Bücher.
Eine Besonderheit der spanischen Rechtsextremen, ihr Kulturkampf um die Einheit des Vaterlandes, die sie in Spanien vor allem von den Regionen mit einer eigenen Sprache und Kultur bedroht sehen, zuvorderst von Katalonien, dem Baskenland und Galizien. Dieser Diskurs hat inzwischen auch auf die konservative Volkspartei abgefärbt. Die Linkskoalition habe sich von Separatisten aus Katalonien und Ex-Terroristen aus dem Baskenland stützen lassen, so die Opposition. Sie sei eine Frankenstein-Regierung. Politisch hat sich die konservative Volkspartei dadurch in eine Sackgasse manövriert. Außer Vox findet sie keine Verbündeten mehr. Und in der öffentlichen Debatte kehrt der Begriff jetzt wie ein Bumerang zurück. Schriftsteller Isaac Rossa, der sich in seinen Romanen immer wieder mit Spaniens jüngster Geschichte beschäftigt, hat in der Online-Zeitung El Diario ES ein Manifest für eine Frankenstein-Regierung veröffentlicht, für ein Frankenstein-Spanien, in dem Verhandlungen mit Separatisten ebenso wenig tabu sind wie viel Parteienkoalition.
Die spanische Literaturszene und die neue politische Situation nach den Wahlen in Spanien. Der Schriftsteller Miki Otero aus Barcelona war da zu hören. Sein Roman Simon ist bei uns im Klett-Cotta Verlag erschienen. Die jüngsten Bücher von Isaac Rossa, der da zuletzt zitiert wurde, die sind bei uns bei Liebeskind herausgekommen. Von Marta Sanz wurde noch nichts ins Deutsche übersetzt.